Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Ja, heute starten wir mal wieder mit einer kurzen, knackigen Folge und mal ein kleines Update, was sich die Woche so getan hat. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wo wir uns gerade befindet, schildere ich euch mal kurz die Umgebung. Also ich bin heute auf der Kälberweide. Mir guckt die drei Kälber gerade ziemlich interessiert an. Neben mir sind zwei größere Kälber. Also quasi alles ist auf der Weide, was eben zu klein ist, um mit der Kuh auf die Weide zu gehen. Aber schon so groß ist, dass sie keine Milch mehr braucht. Heißt, der Eki ist zum Beispiel nicht dabei, weil der ist ja noch ganz klein und braucht auch Milch. Und frisst ja aber auch noch kein Gras. Deshalb bringt dem das Weide ja nichts. Aber die fünf hier, ja, die dürfen halt mal eine neue Wiese erkunden. Und am Hang hinter mir ist dann die Kuhweide, wo die ganzen hübschen Mädels sind. Genau, aber der Eki ist jetzt auch nicht mehr allein, weil am Freitag hat es Nachwuchs gegeben von der Dilara. Da ist der kleine Donald hier auf die Welt gekommen. Auch wieder ein Junge. Die Lara hat bisher immer Jungs gehabt, außer einmal, da war es Mädchen, die Desiree, die wir immer noch im Stall haben. Also quasi die letzte Form Donald war ein Mädchen und dort davor hat sie auch immer Jungs gehabt. Aber der Donald ist auch ein ganz hübscher, starker, großer, hat keine Locke, jetzt so wie der Eki. Aber auch ganz schön kuscheliges Fell und auch so ein leichter Rotstich, wie die Lara eben auch. Genau, auf jeden Fall kam der morgens auf die Welt und wir hatten dann quasi zur Stallzeit entdeckt. Da ging alles ganz reibungslos vonstatten. Nur am Abend haben wir eben festgestellt, dass bei die Lara die Nachgeburt rausgegangen ist. Das löst sich ja alles normalerweise von selber und fällt dann ab. Deshalb haben wir da dann noch den Tierarzt abends gerufen, dass der gucken kann, ob das passt und eben sonst eingreifen kann. Aber eigentlich hat sich dann am Abend doch noch gelöst. Also hat er jetzt eigentlich nicht viel machen müssen. War eben nur vorsichtshalber. Weil sonst wird die Kuh krank, wenn die Nachgeburt nicht rausgeht. Genau. Aber eigentlich sagt man, man hat so 12 Stunden Zeit, bis sie husten sein muss. Ja, das nächste Highlight war dann am Samstag die Kartoffelernte, die wir abgeschlossen haben. Wir haben die Sorte Marabelle und Annalena raus da. Sind jetzt komplett fertig mit Kartoffelernte. Und haben dort zu unserer großen Grimme Kartoffelernte Ausgabe. Und sind quasi als Familie aufs Feld gefahren. Und haben da die Kartoffel raus da und übers Band werde die dann von der Erde nach oben befördert, wo wir dann eigentlich nur noch sortieren müssen zwischen Kartoffel und dem, was ich dazu gehört, also Steiner, Rottklumpe, grüne Kartoffel oder ganz wüste, faulige. Das tut man alles gleich auf dem Acker aussortieren, per Hand. Im Prinzip hat der Kartoffelvollernter von sich aus schon zwei Bänder, ein breites und ein schmales. Das breite ist für die Kartoffel gedacht und auf dem schmale sollte eigentlich nur die Sache laufen, die Etau will, also gerade eben Steuner und Kraut, was da immer so aus dem Boden rauskommt, was eben kein Kartoffel ist. Aber die Aufteilung funktioniert natürlich auch nur begrenzt. Deshalb muss man da immer händisch noch ein bisschen hin und her werfen. Kommt nämlich auch gut vor, dass auf dem Kartoffelband Erdklumpen sind oder Steuner. Aber dazu sind wir ja dann auf der Maschine und man hat es. Ja, die Herausforderung war dieses Mal eigentlich die, dass wirklich wahnsinnig viel Erdklumpen mit drauf gekommen sind. Also das Band war voller Erde. Du bist nicht hinterhergekommen, in der Zeit, wo sich das Band bewegt, alles auszusortieren. Wenn du jetzt langsam bist, dann fällt alles mit zu der Kartoffel in den Korb. Und das will man ja auf keinen Fall, weil wenn es im Korb landet, landet es dann auf dem Anhänger. Und dann musst du es irgendwie daheim wieder voneinander trennen. Deshalb musst du mal ganz oft anhalten, damit wir kurze Zeit haben, um hinterherzukommen mit Sortieren. Und konnte dann erst weiterfahren. Und das war halt echt wahnsinnig viel Arbeit, weil es war so viele Erdklumpen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eigentlich mehr wie Kartoffeln. Wir hatten dann noch ein paar Einstellungen verfeinert und dann wurde es dann auch besser mit den Klumpen, aber es liegt halt einfach daran, dass es so viel geregnet hat bei uns, dass die Erde immer noch brutal feucht war, auch wenn es am Tag selber Sonnenschein gehabt hat. Aber sonst in allem haben wir wirklich schöne Kartoffeln heimgebracht und auch gute Ernte gehabt. Also kein Drahtwurmbefall oder irgendwelche auffällig grüne oder kleine Kartoffeln dabei gesehen. Also eigentlich richtig gut. könnte mir überlegen, vielleicht doch wieder mehr Kartoffeln reinzumachen, weil aktuell ist auch die Nachfrage im Hoflader echt gut. Also es kommen ganz viele wegen Kartoffeln und das freut euch natürlich auch. Ja, während ihr jetzt hier so erzählt habt, ist die Franzi zu mir hergekommen und die Sammerli auch. Katz besucht uns gerade auch noch. Die Schwarze, der Flecki. Das ist echt so süß, wie die Tiere dann immer näher kommen, wenn sie die Stimme hören. Finde die voll goldig. Und die andere Beute, Katie und Becky, ganz am Rand vom Zaun. So nah an mir wie möglich. Echt lieb. Und hey, scheint aber auch die Sonne, also es ist gutes Wetter. Es gab zwar Luft, habt ihr bestimmt vorher gehört, aber alles nur von der Temperatur ganz okay. Wobei man trotzdem merkt, dass es hauptsächlich ist, weil die Blätter auf dem Boden, vielleicht auch, wenn ich da ein bisschen drüber laufe, sind halt einfach schon gelb. Und auch die Blätter zum Beispiel an dem Birkenbaum, den ich jetzt gerade angucke, sind teilweise eben auch schon gelb. Die mir halt auch grün, aber es sind auch gelbe Blätter dabei. Und so merkt man einfach, dass jetzt wirklich der Herbst kommt, aber wenn man es nicht ganz vorhaben will. Ja, der Grund, warum wir die Käble halt mal hier haben, ist einfach, wir wollen ja, dass die den Strom gewöhnt sind, beziehungsweise einfach Respekt haben vor dem Zaun. Weil, wenn die das noch nie erlebt haben, dann wissen die geil, dass der Zaun eigentlich eine Grenze darstellt und man da nicht durchrennen soll. Deshalb versuchen wir die von klein an das anzugewöhnen, dass sie wissen, Zaun ist die Grenze und da will man geil erst durch. Und deshalb haben wir jetzt mal geguckt, ob das schon verinnerlicht worden ist, indem wir sie auf eine Nähe weit geschickt haben, wo dann halt auch der Zaun ein bisschen anders aussieht. Und es hat super funktioniert bisher. Heute Morgen haben wir sie raus da. Jetzt sind sie immer noch im Zaun und grasert friedlich. Also tipptopp, das haben wir auch schon ganz anders gesehen. Und deshalb wissen wir aus Erfahrung, dass es wichtig ist, dass die das mit dem Zaun gewöhnt werden. Das braucht Zeit. Man muss sie halt dann auch wirklich immer nausto. Und dann halt auch mal, ja, wirklich ausprobieren, ob es geht. Weil das macht es dann mit dem Weidebetrieb, wenn sie groß sind, viel einfacher. Weil sonst ist immer das erste Mal auf die Weide gegangen. Ein bisschen arg schwierig, wenn man dann nur einen verstärkten Zaun braucht, dass sie, selbst wenn sie durch den Draht durchrennen, die klebfreie standet. Und das aufzubauen ist halt auch voll aufwendig, geht halt überall. Kannst halt überall einen massiven Zaun hauen, das macht uns ja auch voll unflexibel. Sondern gang und gäbe ist einfach, dass man Feste hat mit Draht dazwischen, mit Strom. Und so sollte das ja dann auch funktionieren. Und ja, deshalb ist jetzt unsere Taktik einfach, dass sie das vom Kalbalter gewöhnt sind. Ihr seht es ja am Ecki zum Beispiel, der rast rum wie ein Wilder. Also den würde der Zaun an sich überhaupt nicht aufhalten. Egal ob Strom oder kein Strom. Deshalb ist der in dem Bereich, wo quasi der Zaun zum einen mit Strom da ist, damit es sich hoffentlich dran gewöhnt, aber auch noch ein richtig fester, großer Zaun mit Masche dahinter ist, dass er da nicht durchrennen kann. Man sieht natürlich an einer Stelle schon, dass er mal dagegen gerannt ist. Da gibt es eine Ausbuchtung nach außen. Aber so vom Prinzip her ist das so die erste Stufe, wie man es denen beibringen wollen. Dass es halt auch eine Grenze gibt, wo man halt überall durchrennen kann. Auch wenn man so stark ist wie ein Kalb. Ja, dann am Montag ist noch was eher Traurigeres passiert. Und zwar hat eine Katzenmama ihr Katzenbaby verstoßen. Keine Ahnung wieso, ich kann es mit erklären, aber der kleine Schwarze war dann da. Und hat geschrien natürlich. Und die Mama war ganz in der Nähe. Und wir haben die dann auch zusammengesetzt. Aber sie akzeptiert ihr Baby einfach nicht mehr. Das kann schreien, rumlaufen. Man kann es direkt an sie sitzen. Die ignoriert es komplett. Du ziehst ablecke, trinke laut oder sonst was. Also keine Ahnung wieso. Eigentlich war die eine ganz tolle Mama, wo sie das erste Mal einen Jungen gehabt hat. Und das ist jetzt das zweite Mal. Und irgendwie mag sie den kleinen Schwarzen nicht mehr. Also, weiß nicht, was da los ist. Hat sie das irgendwie vergessen, dass sie Babys hat? Oder keine Ahnung, was da jetzt war. Dass sie den quasi aus dem Nest gekickt hat und nicht mehr mag. Ja, jetzt haben wir uns halt ihm angenommen und ja, versucht ihm Nähe und Wärme zu geben und natürlich Milch. Und hoffe, dass sie vielleicht nur ihre Meinung ändert und den doch wieder bei sich aufnimmt. Und sonst sind wir jetzt halt Mama und Papa für ihn. Keine Ahnung, manchmal ist die Tierwelt schon ein bisschen verrückt. Verstehe ich gar nicht. Echt kleine Füße. Ganz schwarz eigentlich, aber mit so einem Silberschatten. Ein ganz blaues Auge. Also richtig süß. Die andere Katze, wie so laut alt, so was sie mit ihm anfangen soll, und hat eher Angst, wenn er auf sie zutapst. vor allem die andere Kleine hat Angst. Also, das fühlt sich jetzt niemand so richtig als Mama für ihn. Oje, jetzt hat gerade der Flecki geschrien, weil er aus Versehen an den Stromzaun gekommen ist. Also Katze, ausgewachsene. Normalerweise läuft die da immer so unter durch, aber jetzt hat sie es irgendwie geschafft, den Zaun zu berühren. Jetzt ist sie auf und davon. Aber keine Sorge, das ist ja gar kein schlimmes Strom. Also wenn die da jetzt nicht lang, tut es halt auch kurz weh, aber es passiert nichts. Und mir ist da ehrlich gesagt auch schon mal nahe gekommen. Aber als Kind ist halt so ein kleines, kurzes Ziepen, aber alles gut. Ja, die letzte schlechte Nachricht gab es dann am Dienstag. Da haben wir Felderkontrolle gemacht und gesehen, dass der Bauer neben denen über unsere Futterrübe gefahren ist. Also die sind jetzt eigentlich schon im Prinzip runterreif. Je länger sie jetzt vom Boden sind, desto größer werden sie noch. Aber sie sind schon groß und ganz deutlich sichtbar. Und auch das Ulzigste, was in der Gegend überhaupt auf dem Acker steht, weil jetzt sind die alle gerade am Maishäcksle. Und neben dem Rübeacker war eben auch Mais. Und ja, da ist mir eben Vollgas über unsere Rübe gefahren. Sehr schade, weil das sind halt doch Lebensmittel bzw. Futtermittel. Und eigentlich sollte man eher so denken, dass man mit dem Zeug von anderen auch wertschätzend umgeht und nicht einfach drüber fährt und das andere auch gönnt, wenn sie schöne Rübe haben. Vor allem, weil es in der Situation nicht notwendig war, weil der Mais, den sie gehäckselt haben, von zwei Seiten mit einem gut fahrbaren Weg begehbar ist und auf der anderen Seite ein abgeräumter Acker war. Das heißt, man hätte von drei Seiten auf das Feld fahren können. Hätte also die vierte Seite dann mal müssen, wo unsere Rübe standet. Ja, aber gut, so ist es jetzt halt. Ist halt jetzt ein bisschen ein Ernteverlust und auch schade, wie sich hier auch Kinder drauf gefreut haben, mit den Rübe-Rübe-Geister an Halloween zu schnitzen, statt aus Kürbis. Und jetzt haben wir halt wenige Rübe. Müssen wir eher gucken, dass es fürs Futter langt. Ja. Naja. Muss man halt drüber standen, man kann ja eh nichts machen. Probiere darauf zu sprechen, aber wirkliche Antwort wird man da wahrscheinlich nicht kriegen, weil es jetzt nicht das erste Mal ist, dass man ein bisschen respektlos mit dem Zeug von anderen umgeht. Weißt du, ich denke mir da immer so den Grundsatz, dass ich andere so behandeln will, wie ich will, dass ich behandelt werde. Aber ich glaube, den Grundsatz den hat eh schon jeder vergessen. Oder es hält sich keiner dran. Schade. Aber so auf jeden Fall mal ein kurzer Wochenrückblick. Und ich hoffe, eure Woche war auch gut. Ja, unsere war ja eigentlich ganz gut, bis auf die zwei Vorkommnisse. Und ja, gucken wir mal, was diese Woche nur so bringt. Was ich auch mega finde, ist, ja, dass jetzt der Donaldy da ist. Und dass er so ein süßer kleiner Fratz ist, der so viel schläft, eigentlich den ganzen Tag. Und nur zum Trinken aufsteht. Und hält. Ja, jetzt ist ja Mittwoch. Das heißt, bald ist er eine Woche alt. Hat er dann einmal wirklich Interesse gehabt, aufzustanden und rauszugucken. Deshalb habe ich ihn nach draußen geführt zum Ecki, dass die beide sich mal kennenlernen können. Aber es liegt halt einfach Welt zwischen dem Entwicklungsstand von den beiden. Der Ecki mit seinen 4 Wochen und Donaldy mit knapp Ulm, mit einer Woche. Ja, das sind unfassbar große Unterschiede. Der Ecki ist ein ganz wilder, der sieht mir aus dem Stall raus, wenn ich ihn ausführe, dass er wenig auf die Weide kann und so und in Sonne. Wirklich, da mache ich ja an sein Halsband den Bändel hin und führe ihn. Und der rennt gleich los und hat Kraft und ist übermütig und guckt hier und da und alles findet er interessant. Ist super witzig. Trotzdem ganz lieb. Und Donaldy ist eher so ganz vorsichtig, läuft langsam, bleibt viel stande, ist sich unsicher, ob er hier und da laufen soll. Und hat er aber auch bisher die meiste Zeit geschlafen. Also von der Kräfte her, ja, liegt da wirklich Welt dazwischen. Aber 3 Wochen, man hat halt auch bei Kälber einen großen Unterschied. Weiß nicht, ob das bei Menschen jetzt auch so gravierend ist. Aber süß sind sie beide. Und ich werde da jetzt auch gleich mal nach denen gucken. Ja, ich hoffe, sie haben sich schön angefreundet. Aber wahrscheinlich schlaft er dann nicht wieder irgendwo. Und der Ecki wird ein wenig Hai fressen. Das macht er jetzt nämlich echt schon richtig gut. Ja, was wir heute auch noch machen müssen, ist das Wasserfass bei der Kühe auffüllen. In unser Wasserfass gegangen so ungefähr 3000 Liter. Und ja, so jeden zweiten Tag müssen wir das auffüllen. Natürlich mit frischem Trinkwasser, damit die immer ausreichend zur Verfügung hat. Weil zur Milchproduktion braucht man natürlich auch genug zum Trinken. Und auch so hat man einen Tagesbedarf an Wasser. Das ist wichtig. Ja, das bringt mir jetzt gerade noch zum kurzen Exkurs zum Thema Wasserverbrauch für Rindfleisch. Ich habe letztens einen Vortrag bei uns an der Hochschule gehört, wo es dann auch hieß, 15.000 Liter Wasserverbrauch hat man, um ein Kilo Rindfleisch herzustellen. Also zu produzieren, zu erzeugen. Ja, immer. Und ich finde es immer noch unfassbar, dass dieser Mythos kursiert. Weil faktisch stimmt es einfach nicht. Von den 15.000 Liter sind nämlich 3,6% Trinkwasser. Also nur 3,6% Trinkwasser. 2,9% sind Schmutzwasser. Und 93,5% sind einfach Regenwasser, die man damit reinrechnet in den Verbrauch. Da dabei fällt das Regenwasser auf den Boden, ob da jetzt Kuh, Rind, was auch immer auf der Weide steht oder nicht. Also völlig unabhängig von den Nutztieren durchläuft ja das Wasser einen Kreislauf. Und wenn man das dann mal abzieht, das Regenwasser, dann braucht man auf einmal nur noch 550 bis 700 Liter Wasser pro Kilo Rindfleisch. Und da davon nur 50 Liter Trinkwasser. Also komplett andere Zahl. Aber niemand verwendet die Zahl, beziehungsweise man veröffentlicht das Geld so oder macht das Geld so publik, weil man das halt nicht will, dass Rindfleisch gut dasteht. Muss man halt wirklich gerade mal so sagen. Und das ist auch was ich einfach schade finde, dass man Leute ehrlich sein kann, sondern damit so versteckte Rechnungen wie Regenwasser mit einrechnen, was völlig sinnfrei ist, dass einfach ja, ein natürlicher Kreislauf folgt, unabhängig von den Nutztieren. Und dann kriegt man so gigantische Zahl raus, die natürlich jeden abschreckt und jeder sagt, ja, wie kann man nur Fleisch essen, nimm doch lieber Soja oder so. Und genau dafür war das ja dann auch beabsichtigt, dass man so utopisch hohe Zahlen nimmt. Also, ja, schade. Aber umso wichtiger, dass ich euch das mal gesagt habe, könnt ihr ja gerne mal recherchieren. Ist eigentlich auch gar nicht so schwer, aber man muss sich halt dafür interessieren. Für den Futteranbau von den Tiere bei uns in Deutschland nutzt man ja auch Regenwasser. Deutschland ist ja ein Grundstandort, wo viel Regenwasser runterkommt. Das heißt, man muss kaum künstlich bewässern für Lebensmittel. Und für Futtermittel ja gleich dreimal nicht. Das heißt also, Deutschland ist eigentlich optimal für Nutztierhaltung und Lebensmittelanbau. Und ja, dass der Boden und die Gegebenheiten so gut sind, hat man in der Hand. Deshalb kann man sich eigentlich glücklich schätzen, dass es in Deutschland so gute Voraussetzungen gibt. Und die könnte man ja auch nutzen. Statt woanders in irgendeiner Wüste künstlich irgendwas zu bewässern, um was ernten zu können. Aber wie gesagt, also in unser Wasser fast gange 3000 Liter rein. Und das reicht für all unsere Kühe circa 2 Tage. Kommt ja natürlich auch darauf an, ob es brennend heiß ist oder wie das Wetter ist. Wie viele gerade Drucker steht und wie viel Milch gäbe und so. Aber auf jeden Fall, wenn man von den 15.000 Liter pro Kilo Rindfleisch ausgeht, der das heiße, dass ein Bulle über 10.000 Liter am Tag trinken müsste, umgerechnet auf Schlachtgewicht und das Alter. Und das ist einfach unrealistisch. Also bei uns trinkt der Kuh zwischen 80 und 100 Liter am Tag. Und kein Bulle trinkt über 10.000 Liter am Tag. Ja, deshalb machen die 15.000 Liter auch einfach gar keinen Sinn, leider. Echt schade, dass das dann auch in wissenschaftliche Kreise nur verwendet wird und keiner was sagt. Ich war dann ehrlich gesagt schon ein wenig enttäuscht vom Professor, dass der auch nichts dazu gesagt hat. Aber er wusste halt auch einfach nicht. Weil halt auch keiner mehr was hinterfragt. Was ich auch schade finde. Aber wie gesagt, in die Beschreibung packe ich euch einen Link rein und dann könnt ihr da selber mal recherchieren. Und wisst ihr jetzt, dass nur 550 bis 700 Liter für ein Kilo Rindfleisch notwendig sind und dort davor sind es nur 50 Liter Trinkwasser. Und Regenwasser kommt in den Kreislauf, egal ob benutzt hier auf der Waldstadt oder it. Genau. Und wir in Deutschland sind eben gesegnet mit den guten Bedingungen für den Anbau von Pflanzen und für die Tierhaltung, sodass wir it auf künstliche Bewässerung angewiesen sind. Zumindest zum sehr, 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 sehr großen Teil im Vergleich zu anderen Ländern. Und das muss man ja auch mal schätzen und hervorheben. Ist vielen vielleicht auch bewusst, dass man alles einfach outsourcen kann, weil woanders die Bedingungen vielleicht gar nicht so gut sind. Ja, Apropos Bulle, vielleicht haben wir es gehört. Der Bengel hat gerade gerufen. Heißt, jetzt sollte ich mal in den Stall gucken. Und gucke, ob er vielleicht einen Äpfel oder irgendwas will. Seine Ruhe sagt ihm auch, dass jetzt bald Stallzeit ist. Und seine Mädels fehlt ihm. Ja, deshalb gucke ich da jetzt mal nach. Und auch nach den kleinen Jungs. Ich wünsche euch nur eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ich hoffe, ihr konntet die Folge genießen bzw. einen Spaß gehabt beim Zuhören oder auch was mitgenommen. Bis dann. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.